Deutschlandfunk Interview.
Und in New York hat am Abend der Weltsicherheitsrat der Vereinten Nationen zum ersten Mal eine Resolution zum Krieg in Gaza verabschiedet, ohne dass die USA ein Veto eingelegt haben. Das wichtigste UN-Gremium fordert dringende und ausgedehnte humanitäre Pausen und Korridore im gesamten Gazastreifen. Und in der angenommenen Resolution des UN-Sicherheitsrats drückt sich auch der zunehmende Widerstand in weiten Teilen der Welt gegen Israels Militäraktion aus. Trotz des grausamen Massakers der Hamas, trotz der über 200 israelischen Geiseln in Gaza. Nur im Westen hat Israel noch Rückendeckung. Man könne von dem Land eben nicht verlangen, mit einem Nachbarn zu leben, der einen auslöschen will. Umso mehr lässt diese Meldung der letzten Tage aufhorchen. Es regt sich offenbar Widerstand gegen die pro-israelische Politik unter Diplomaten in Frankreich und den USA. Das berichten ausländische Medien wie die New York Times und Le Figaro. Demnach haben ein Dutzend Botschafter Frankreichs im arabischen Raum die Außenministerin Frankreichs vor einem Glaubwürdigkeitsverlust in der Region gewarnt. Und in den USA haben 400 Regierungsmitarbeiter per Brief gegen die Unterstützung Israels protestiert. So, und an dieser Stelle würde man gern mal wissen, was deutsche Diplomaten mit Erfahrung im arabischen Raum denken. Martin Kobler ist langjähriger deutscher Top-Diplomat. Er war viele Jahre deutscher Botschafter in Ländern im arabischen und im muslimischen Raum, unter anderem Ägypten, Irak und zuletzt bis 2019 Pakistan. Dazwischen war er UN-Sondergesandter in Libyen und von 94 bis 97, als es den israelischen-palästinensischen Friedensprozess ja tatsächlich gab, war er Leiter des deutschen Vertretungsbüros in Jericho im Westjordanland. Jetzt ist er am Telefon. Guten Morgen, Herr Kobler.
Ja, guten Morgen, Herr May.
Rumort ist auch bei Ihnen?
Also bei mir persönlich rumort es natürlich. Sie haben es erwähnt. Ich war nach Oslo 1994 bis 97, habe ich das deutsche Büro in Jericho, auch zuständig für Gaza und Ost-Jerusalem, aufgebaut. Und 30 Jahre später sieht man dieses Zusammenbrechen, dieses dramatische Zusammenbrechen des ganzen Systems. Insofern rumort es auch persönlich, aber auch natürlich politisch, weil ich finde, man muss jetzt so langsam auf den Friedensprozess wieder Wert legen und weg vom Kämpfen kommen und hin zur Diplomatie.
Ist denn jetzt schon tatsächlich der Zeitpunkt dafür, wenn immer noch über 200 Geiseln in der Hand der Hamas sind?
Na, gerade wenn Geiseln in der Hand der Hamas sind, ist es umso wichtiger, dass man Diplomaten sprechen lässt und dass man verhandelt, gerade dann, aber auch natürlich langfristig. Ich verstehe das schon, dass jetzt das Schicksal der Geiseln natürlich oberste Priorität hat und das muss zuerst gelöst werden. Und da muss man schauen, wie man das kann. Und normalerweise sind das natürlich Verhandlungen, mit denen man Geiseln frei bekommt.
Und da verhält sich Deutschland zu passiv, sagen Sie?
Nun, Deutschland verhält sich seiner historischen Rolle entsprechend, so wie sich immer verhalten hat. Ich finde, Deutschland hat sich nicht jetzt nur passiv verhalten, sondern schon auch in der Vergangenheit. Manche haben ja das jetzt die letzten 10, 20, 30 Jahre Stillstand im Friedensprozess und das Zusammenbrechen, das dramatische Zusammenbrechen jetzt als Bankrotterklärung der deutschen, aber auch der westlichen Nahostpolitik empfunden. Und ich finde, wir haben lange Zeit nichts getan. Wir haben auf das Ausbleiben des Zusammenbruchs gebaut. Meiner Erfahrung nach gehen solche Prozesse vor allem im Nahen Osten mit 80-prozentiger Wahrscheinlichkeit schief. Das hätten wir sehen müssen. Warnerinnen und Warner gab es viele. Die Zwei-Staaten-Lösung, die immer formelhaft vor sich hergetragen wurde, wurde nicht untermauert durch diplomatische Aktivitäten. Und jetzt haben wir die Situation, die wir haben.
Also Sie sagen, man hat Israel im Prinzip zu lange gewähren lassen, beispielsweise beim Siedlungsbau im Westjordan.
Nein, ich sage nicht nur Israel. Ja, das ist die eine Seite der Medaille. Israel natürlich, Siedlungsbau. Schauen Sie, 1992 oder in den 90er Jahren hatten wir 1500 Siedler in der Westbank. Ja. Wir haben jetzt 500.000 bis 700.000 Siedler und das ist das Produkt der letzten 10, 20 und 30 Jahre. Natürlich ist die Siedlungsaktivität und das Verbauen und das Schließen der Option der Zwei-Staaten-Lösung eine wesentliche Sache. Mhm. Aber es sind ja auch die Palästinenser. Ich wende mich da nicht einseitig jetzt da an israelische Fakten. Wir haben auch die Palästinenser unterstützt in einem autoritären System, das so letztlich nicht sein Seite an Seite mit Israel eine Demokratie leben kann. Ich hätte die Hilfe für die Palästinenser auch schon länger auf den Prüfstand gestellt. Jetzt wird das gemacht, aber jetzt ist es zu spät.
Mhm. Gut, jetzt kann man natürlich darauf verweisen, dass in der Vergangenheit Fehler begangen wurden. Das beklagen jetzt natürlich, nachdem passiert ist, was passiert ist, viele. Fehler sind natürlich auch im Westen gemacht, dass man Israel und dass man die Palästinenser zu lange sich selbst überlassen hat. Aber was folgt denn daraus für jetzt?
Na, daraus folgt für jetzt, dass man die Lehren zieht. Es hat sich doch erwiesen, dass Mauern und Isolation von Gaza keine Lösung sind. Wir müssen uns ehrlich machen und sagen, dass die Sicherheit Israels in dem Ausgleich mit den Palästinensern besteht und nicht in der Abschottung, nicht in der Isolation, nicht in Mauern, sondern im Ausgleich. Und man muss recht schnell, wenn jetzt die Kämpfe vorüber sind, auf einen wirklich massiven politischen Prozess zusteuern, damit es zu diesem Ausgleich kommt. Es wird jetzt eine ganze Generation, Sie haben Kinder gerade angesprochen, in dem Weltsicherheitsratsbericht, eine ganze Generation von Kindern traumatisiert. Wir haben doch schon zu der Zeit, als wir in den 90er Jahren dort gearbeitet haben, nach Oslo, zu Arafats und zu Rabins Zeiten noch, haben wir doch gesehen, dass da Traumata schon stattfinden. Die Kinder, die heute Bomben werfen, das sind die dort geboren wurden. Mhm. Und jetzt wird eine ganze neue Generation eine Traumatisierung ausgesetzt. Und das ist nicht friedensförderlich. Also da muss man jetzt dran. Mhm. Es ist nicht eine Frage immer des Ja-Aber, des Entschuldigen. Natürlich, jeder verurteilt von vollem Herzen diese brutalen Angriffe der Hamas. Es ist jetzt ein Ja und. Ja, wir haben diese Situation. Ja, das ist zu verurteilen. Aber dieses Ja und muss kommen. Und was machen wir jetzt? Und was lernen wir aus der Vergangenheit?
Mhm. Sie sagen und. Ich sage trotzdem, aber kann man den Ausgleich mit der Hamas suchen? Die sagen, Israel gehört ausgelöscht und die Israelis.
Also das ist völlig inakzeptabel auf einer politischen Ebene. Man muss jetzt erstmal die Geiselfrage regeln und dann muss man natürlich mit der Hamas sprechen. Ich bin sicher, dass das die Menschen auch tun. Die Politikerinnen und Politiker, Katar spielt da auch eine wichtige Rolle. Mit jemandem, der das Existenzrecht Israels in Frage stellt, kann man nicht reden politisch. Das war bei der PLO damals so, die sich geändert hat. Das ist bei der Hamas jetzt so, die sich nicht ändern wird. Insofern gehört sie politisch isoliert und militärisch bekämpft. Mhm. Da bin ich voll bei Ihnen. Ich bin allerdings nicht dafür, dass man das so sequenziell macht. Damals hat Rabin die Formel ausgegeben und wir hatten ja in den 90er Jahren die Terroranschläge in Tel Aviv, in den Einkaufszentren, die Busse, die in die Luft geflogen sind. Das war ja zu der Zeit, als ich dort gearbeitet habe. Und da hat Rabin die Formel ausgegeben. Ich bekämpfe den Terror, als ob es keinen Friedensprozess gäbe. Aber ich verfolge den Friedensprozess, als ob es keinen Terror gäbe. Also er hat gerade diesen Konnex und diese Konditionalität nicht hergestellt, sondern hat beides parallel gemacht. Ja, man kann den Terror bekämpfen und ja, man kann die politische Friedenslösung anstreben.
Wenn Sie Rabin jetzt so nochmal aufs Schild heben, der sagt, ich bekämpfe den Terror, als ob es keinen Friedensprozess gäbe. Ist es nicht genau das, was Israel gerade im Gazastreifen macht? Muss man denn nicht trotzdem sagen, das, was Israel macht, ist verhältnismäßig, weil es einfach nicht anders geht?
Nun, die Frage natürlich, dass Israel militärische Aktionen jetzt macht, im verhältnismäßigen Rahmen hoffentlich, ja, das steht doch außer Frage. Ich verstehe auch in der Diskussion nicht so richtig, dass das in Frage steht, ja. Natürlich gibt es ein Selbstverteidigungsrecht des Staates, der angegriffen wird. Das muss man übrigens auch nicht in eine Resolution schreiben. Das steht in der UNO-Charta Artikel 51. Das ist ein völkerrechtlicher Gemeinplatz. Hm. Also ich finde, darauf können wir uns ja alle verständigen und dass man das militärisch bekämpfen muss im Rahmen der Verhältnismäßigkeit, das ist auch völlig klar.
Was sollte denn Annalena Baerbock als Außenministerin denn jetzt konkret tun?
Also die Frage ist jetzt zunächst, die im Raum steht, ist natürlich die Geiselfrage. Und die zweite Frage ist, sich so zu positionieren, dass, Sie haben es in der Anmoderation angesprochen, dass der Scherbenhaufen, die Isolierung, unsere westliche, deutsche Isolierung der arabischen Welt, die schon viel zu weit fortgeschritten ist, dass das nicht sich noch weiter verschlechtert. Organisationen islamischer Staaten, 120 Staaten in den Vereinten Nationen, Arabische Liga, der globale Süden, schauen sich
die es alle nicht schaffen, den Hamas-Terror zu verurteilen.
Die Hamas, ja, weil wir eine unterschiedliche Meinung hier haben. Und man muss darüber reden mit ihnen. Es gibt auch Erdogan, Türkei hat ja die Meinung, dass Hamas eine Befreiungsbewegung ist. Und trotzdem wird er hier in Berlin empfangen. Man muss mit diesen Menschen reden, auch wenn sie anderer Meinung sind. Das ist doch Sinn der Diplomatie.
Martin Kobler, langjähriger Top-Diplomat Deutschlands und der Vereinten Nationen im arabischen Raum. Herr Kobler, vielen Dank für das Gespräch.
Ja, vielen Dank, noch schönen Tag.
Ihnen auch.